Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Autor oder Autorin werden. Ich möchte ein Buch schreiben. Mein Name ist Dieter Auras und ich unterhalte mich mit gestandenen Autorinnen und Autoren, deren Lebens- und Schreibwege unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie erzählen von ihrem Schaffen, ihren Romanen und wie sie zum Schreiben gekommen sind. Mein heutiger Gast ist die Autorin Sonja Roos, die anspruchsvolle Frauenromane schreibt, wobei wir uns sicherlich nachher auch darüber unterhalten werden, ob wirklich nur Frauen ihre Bücher lesen. Herzlich willkommen, Sonja.
Hallo Dieter, schön, dass ich nochmal dabei sein kann.
Gerne. Ja, lasst mich zuerst noch ein wenig über Sonja erzählen, bevor wir zu den Fragen an Sie kommen. Sonja ist Jahrgang 1974, hat nach dem Abitur in Koblenz Germanistik und Anglistik studiert und arbeitet seit 2004 als Redakteurin und Kolumnistin bei der Koblenzer Rheinzeitung. Sie ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann, drei Töchtern, einem Hund und 8 Meerschweinchen in ihrer alten Heimat, dem schönen Westerwald. Ich bin froh, dass ich das jetzt nicht durcheinander gebracht habe, sonst hättest du 8 Kinder und 3 Meerschweinchen. Also so war es, glaube ich, schon richtig.
Ja, passt. Es sind mittlerweile nur noch 5 Meerschweinchen und ich arbeite in Altenkirchen bei der Rheinzeitung, aber sonst war alles richtig.
Ah, alles klar. Ja. Okay. Aber Rheinzeitung ist Rheinzeitung, um Gottes Willen. Aber deshalb auch gleich zu meiner ersten Frage. Du hast mir gesagt, dass du schon als Kind Autorin werden wolltest. Wie war denn dann dein Weg von diesem Kinderwunsch bis zur erfolgreichen Autorin?
Weit. Ja. Also zuerst mal ganz normal Schulabschluss gemacht, ein Auslandsjahr eingelegt, studiert und habe dann bei der Rheinzeitung ein Volontariat gemacht und danach eine Redakteursstelle bekommen. Und damit war ich auch erstmal ausgelastet, habe dann meine Kinder bekommen. Und während der Elternzeit bei meiner dritten Tochter kam so dieser Wunsch auf einmal wieder hoch. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe mich mal an einem Buch versucht.
Das war wann? Welchem Jahr?
2016 ist das gewesen. Es gab da auch noch einen etwas traurigen Umstand, weil eine gute Freundin von mir ist sehr krank geworden, ist mittlerweile auch verstorben. Und das hat zum einen so dieses Gefühl getriggert, dass man Sachen, die man sich wünscht oder die man machen möchte, nicht so auf die lange Bank schieben sollte, weil man ja einfach nie weiß, was kommt. Und ich glaube, zum anderen war das auch so ein Verarbeitungsprozess, dass ich dieses erste Buch geschrieben habe, was witzigerweise in diesem Jahr bei Goldmann erscheinen wird, obwohl es so viele Jahre in der Schublade gelegen hat.
Das ist gar nicht direkt veröffentlicht worden, sondern du hast es geschrieben und es lag in der Schublade und jetzt im Nachhinein wird es bei Goldmann veröffentlicht. Toll, wunderbar. Ja. Aber sicherlich auch deinem jetzigen Erfolg, auf den wir gleich zu sprechen kommen werden, geschuldet. Aber vorher würde mich noch interessieren, du arbeitest bei der Rheinzeitung als Redakteurin und Kolumnistin. Welche Art von Kolumnen schreibst du und Redakteurin für welchen Bereich?
Ich bin Lokalredakteurin, also da wir sind vor Ort, machen wir alles. Von der Ratssitzung über die Karnevalsveranstaltung bis hin zur Gerichtsverhandlung. Kolumnistin stimmt nicht mehr ganz. Ich habe viele Jahre die Kolumne gemacht, die Familienkolumne, die hieß Familie Emily und hinterher Wahnsinn hoch 3.
Aha.
Ist lange auch sehr erfolgreich gelaufen. Dann hat man aber den Journalteil umgestaltet in der Zeitung und die wöchentliche Kolumne ist damals dann leider abgeschafft worden. Deswegen bin ich jetzt eigentlich nur noch Redakteurin.
Lokalredakteurin. Aber Kolumnen schreiben schult bestimmt auch, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall so, weil du lernst dieses schnell reingehen, nicht zu lange in der Szene verharren und auch vielleicht mit einem guten Abschluss wieder rauskommen. Und auch wenn das deutlich kürzer ist als ein Buchkapitel, hat das schon war das eine gute Vorübung, denke ich, auch fürs Schreiben, ja. Und fürs Kreativschreiben natürlich, ne?
Auf jeden Fall. Schreibst du auch Kurzgeschichten oder nur Romane?
Nee, eigentlich nur Romane, weil ich einfach auch die Zeit nicht habe im Moment für anderes.
Okay, ja, als berufstätige Frau mit drei Kindern und jetzt nur noch fünf Meerschweinchen. Aber den Hund gibt es auch noch,
Den
oder?
Hund gibt es noch, ja.
Ja, wenigstens etwas, um Gottes Willen. Ja, das ist immer eine traurige Sache. Also selbst bei Familien mit Kindern ist auch ein Haustier Familienmitglied. Und von daher, ich weiß, wie das ist.
Ja, meine Hebamme hat damals gesagt, als ich Bilder vom Hund gepostet habe, das vierte Kind, nee, das letzte Kind hat immer Fell, hat
Das
sie
letzte
geschrieben.
Kind hat immer Fell, das kenne ich, den Spruch, ja. Als wir uns vor 15 Monaten zuletzt unterhalten haben, da war gerade dein vorletztes Buch, Der Windhof, ein Vierteljahr alt, glaube ich. Inzwischen ist dein neuestes Buch, Lavendeljahre, erschienen. Und es ist wirklich sehr, sehr erfolgreich. Erzähl uns doch bitte mal, worum es in dem Buch geht.
Es geht um die todkranke Isabel Steinmann, die noch einen letzten Wunsch hat. Also sie weiß, dass sie nicht mehr lange zu leben hat, hat aber noch den Wunsch, noch einmal nach Frankreich zu kommen, wo sie nach dem Krieg aufgewachsen ist. Und um das umzusetzen, sucht sie sich einen Pfleger und stellt da einen sehr ungewöhnlichen Kandidaten ein, nämlich Ben Becker mit Ä. Das ist ein Running Gag ein bisschen in dem Buch, der im Gefängnis gesessen hat und auch erstmal nicht sagt, warum. Aber sie hat fast gleich Vertrauen zu ihm und will auch unbedingt gerne wissen, was seine Geschichte ist und stellt ihn ein. Und ihre Tochter ist natürlich alles andere als begeistert, dass ihre Mutter mit einem Ex-Sträfling auf große Reise gehen will, weil Isabel auch sehr vermögend ist. Und sie schließt sich an. Also es ist so ein bisschen eine Art Road-Movie, wie die drei dann auf die Reise gehen. Solche Reisen verändern natürlich auch immer die Protagonisten selbst, aber auch die Konstellationen innerhalb dieser Gruppe. Und es gibt aber auch eine zweite Ebene, Zeitebene, wo wir mehr über Isabel erfahren, die nämlich im Krieg als Kind eines deutschen Besatzungssoldaten und einer Französin zur Welt kam. Und die Mutter hat sie einfach im Krankenhaus gelassen. Und eine Krankenschwester nimmt sie mit nach Hause und zieht sie groß. Und ja, sie verliebt sich in ihren Stiefbruder, der mit ihr aufwächst und immer ihr großer Held und Beschützer war. Und da kommen dann auch Gefühle auf. Und just in diesem Moment taucht aber ihr Vater auf und holt sie zurück nach Deutschland. Und ja, da gibt es natürlich noch sehr, sehr viel, was da eine Rolle spielt. Das will ich jetzt nicht spoilern.
Nein, um
Deswegen
Gottes
sollte
Willen.
man lesen.
Nicht spoilern. Wir wollen neugierig machen auf das Buch. Und die Frage drängt sich natürlich auf. Ich merke selbst als Krimi- und Thriller-Autor, dass überwiegend Frauen lesen. Jetzt taucht der Gedanke auf, lesen denn Frauenromane nur Frauen oder hast du auch männliche Leserschaft?
Nein, ich habe schon auch männliche Leserschaft, natürlich aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Auch mein Mann ist ja mein Erstleser, der liest
Ja.
immer alles, was ich schreibe, mit und gibt mir auch sein Feedback. Aber ich denke, dass meine Geschichten, obwohl auch immer eine Liebesgeschichte drin ist, durchaus auch für einen Mann funktionieren, weil es ist viel Recherche drin. Man erfährt, was ich sehr gerne mache. Ich streue gerne Informationen und auch reale Begebenheiten mit in meine Handlungen ein, so dass man da auch ein bisschen historisch noch was mitbekommt über die Franzosen zum Beispiel und die Elsässer, über das etwas schwierige Verhältnis nach dem Krieg, auch für diejenigen, die auf Seiten der Deutschen haben kämpfen müssen unter der Besatzung. Also es sind so Sachen und Themen, die, denke ich, auch Männer durchaus interessieren.
Ja, auf
Und
der
das
anderen
Ganze
Seite.
hat ja auch noch einen realen Kern. Das muss man ja auch noch sehen.
Ja,
Weil, ja,
weil.
weil das, es ist die Geschichte meines Halbbruders
Ah,
im Kern.
du beantwortest eine Frage vorab, die ich noch gestellt hätte, weil wir Krimi-Autoren werden ja immer gefragt, haben Sie das alles selbst erlebt oder so? Und da stellt sich natürlich auch bei anspruchsvollen Liebesromanen oder auch historischen Romanen, die nicht so allzu weit in der Vergangenheit sind, die Frage, wie viel ist da aus eigenem Erleben dabei? Und das ist die Geschichte deines Halbbruders.
Ja, nur grob. Also letztendlich ist, also mein Vater war ein gutes Stück älter schon und auch dreimal verheiratet. Er war im Krieg mit seiner ersten Frau im Elsass stationiert, war dann an der Front als Sanitäter und als er wiederkam, war seine Frau weg und auch das Kind. Und er hat über einen Detektiv irgendwie wohl rausgefunden, dass die Ehefrau mit einem Liebhaber weg ist. Wahrscheinlich irgendwo Richtung Algerien, da verliert sich auf jeden Fall die Spur. Aber was aus dem Kind geworden ist, ließ sich lange Zeit nicht so richtig eruieren. Und übers Rote Kreuz hat mein Vater dann meinen Bruder nach dem Krieg wiedergefunden. Und er war eben bei einer französischen Krankenschwester aufgewachsen, die ihn mitgenommen hatte. Und da endet die Geschichte und die Parallelen allerdings schon, aber so diesen Kern, er hat auch immer erzählt, dass er sich sein Leben lang so zerrissen gefühlt hat, weil es natürlich nicht schön war, als Deutscher im Nachkriegsfrankreich aufzuwachsen.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, und wenn er nach Deutschland kam, also mein Vater hat ihn ja dann auch, er hat ihn nicht nach Hause genommen, weil er wollte dann auch gern in der Familie bleiben, die ihn bis dahin großgezogen hat, aber er war dann zu Besuch an Ferien und an Feiertagen und da war er dann hier der Froschfresser. Also er hat so gesagt, er hat sich nirgendwo heimisch gefühlt, hatte nirgendwo so richtig Wurzeln.
Das muss ein ganz schlimmes Gefühl sein. Also auf jeden Fall eine interessante Geschichte, auch die Entstehungsgeschichte des Buchs. Und ich habe vorhin erwähnt, dass es sehr erfolgreich ist. Es ist ja sogar prämiert worden. Erzähl uns darüber.
Ja, also ich habe, es gibt ja diese Lovely Books Community, das ist der größte Leserpreis Deutschlands. Und da bin ich in der ersten Runde unter die letzten 35 gekommen und in der zweiten Runde, also die abschließende Runde, auf Platz 11 immerhin. Hat nicht für die Top 10 gereicht, aber ich habe Leute wie Jan Weiler und Ildiko von Kürti überholt. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend.
Ich finde das auch sehr beachtlich. Also ich wünschte, mir würde das auch mal passieren. Aber wirklich toll, also beneidenswert und ein toller Erfolg. Und man kann da nur hoffen, dass sich das auch auf Verkaufszahlen auswirkt. Aber so eine Prämierung zeigt doch, dass sehr, sehr viele Leserinnen und Leser das Buch gut finden, wenn sie dafür abstimmen. Und ich weiß, dass Lovely Books die Gemeinschaft ein paar tausend Mitglieder hat. Ich weiß nicht genau, wie viele, aber das sind doch schon sehr, sehr viele. Ja. Also von daher herzlichen Glückwunsch, alle Achtung und wir hoffen, dass das so weitergeht für dich.
Danke.
Du hast im gleichen Jahr noch ein weiteres Buch herausgebracht, allerdings unter dem Pseudonym Sienna David oder David, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Der Titel ist Ada und die Gleichung des Glücks. Warum unter Pseudonym und was für ein Roman ist das?
Also das Pseudonym hängt damit zusammen, dass ich mit meinem Klarnamen bei Goldmann bin und deswegen für andere Themengebiete dann eben unter Pseudonym arbeite. Und das war also es war eine Art Auftragsarbeit. Es ist über meinen Literaturagenten an mich herangetragen worden, dass Lübbe eben da eine neue Reihe historische Frauen, ne, starke Frauen aus der Geschichte machen möchte. Und die suchten noch jemanden, der eben den Band 2 in dieser Reihe schreiben würde, nämlich über Ada Lovelace. So die Anfrage kam und dann habe ich mir erstmal, ich muss gestehen, ich wusste nicht wirklich, wer Ada war.
Ich gestehe, ich weiß es auch nicht.
Ja, sie ist eine hochspannende Frau. Ich hätte sie mir persönlich nicht ausgesucht, muss ich sagen, um eine Romanbiografie über sie zu schreiben, weil sie war Mathematikerin. Und mein mathematisches Verständnis, also ich habe schon Probleme bei Klasse 3, die Hausaufgaben meiner Tochter zu gucken, so ungefähr. Also es geht da nicht sehr weit mit meiner Mathematik. Aber sie war sehr, sehr spannend, was ich an ihrer Biografie auch beeindruckend fand. Sie ist die Tochter von Lord Byron, den kennen ja nun wirklich viele. Und allein ihre Eltern hatten schon eine sehr schillernde Geschichte. Ja. Also die hatten eine skandalträchtige Ehe und Trennung. Ada ist mit nur 4 Wochen mit ihrer Mutter quasi fluchtartig aus dem Haus und zu den Großeltern gezogen. Also es war, das Drumherum fand ich äußerst spannend, muss ich sagen. Auch wenn ich bis heute die Bernoulli-Formel noch nicht begriffen habe.
Ja, aber ich glaube, es ging ja auch nicht um mathematische Gleichungen oder Formeln oder Entdeckungen, sondern um die Person. Aber bezeichnet man dieses Genre als biografischen Roman? Ist das die richtige?
Romanbiografie.
Romanbiografie. Genau.
Es gibt natürlich da auch, das bleibt dem Autor so ein bisschen überlassen, wo er den Schwerpunkt setzen möchte, eben ob auf der Romanebene oder auf der Biografieebene. Es kam zeitgleich fast bei Piper tatsächlich auch über Ada ein Buch raus, was ich mir natürlich interessehalber gekauft habe.
Ja.
Und die Autorin hat sich sehr auf den biografischen Teil verstärkt, wohingegen ich tatsächlich auch fiktive Sachen mit eingebaut habe. Also ich mache das ja, habe ich ja schon erzählt, sehr gerne, dass ich Reales mit in die fiktive Geschichte packe. Ja. Und umgekehrt war es hier eine reale Geschichte, in die ich aber einen guten Teil fiktive Handlung oder auch Charaktere mit reingenommen habe.
Ja, aber das ist eigentlich eine interessante Herangehensweise und ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Wusstest du vorher schon, bevor du zugesagt hast, um wen es geht?
Ja, ich
Ja,
wusste, dass es um
das.
Ada geht, und ich hatte mir dann natürlich auch Gedanken gemacht. Ich habe ein Exposé geschrieben, da musste ich mich natürlich schon vorab mit ihr befasst haben, habe mir danach Biografien von ihr, von ihrer Mutter gekauft. Ich habe mir die gesammelten Werke von Lord Byron bestellt, wobei ich die natürlich nicht
Wow.
komplett gelesen habe, aber ich war wenigstens mal quergelesen, reingeblättert.
Ja.
Da kommt mir mein Beruf auch wieder zugute, weil wenn ich eins wirklich gut kann, ist das Querlesen.
Querlesen und
Ja.
recherchieren. Recherche ist sicherlich auch, der Roman war sicherlich aufwendiger vom Schreiben her als deine bisherigen Bücher.
Ja, weil du natürlich auch nicht so frei bist. Ne? Also
Ja.
meine Bücher sind mein Baby, meine Geschichte,
Ja.
in denen ich auch Abzweigungen nehmen kann, die ich gerne möchte, oder die Geschichte mir so basteln kann, wie ich will. Und hier habe ich ja ein Gerüst, an dem ich mich entlang
Ja,
hangeln muss. Da gibt es
muss.
einfach Daten, die gesetzt sind. Sie ist zum Beispiel
Ja.
sehr jung gestorben, ne? Mit 36. Also das waren einfach Sachen, an denen komme ich ja nicht vorbei als
Ja,
Autor.
ist klar. Aber Auftragsarbeiten haben auch eine nicht so angenehme Seite, denn der Auftraggeber erwartet bestimmte Dinge. Hattest du da Probleme?
Insofern, dass, also Ada ist jetzt nicht die ganz klassische Heldin gewesen, ne? Also sie war zum Beispiel opiumabhängig, spielsüchtig, sie hat ihren Mann betrogen. Also es war sehr, sehr schwer, da dieses, was vom Verlag schon auch durchaus gewünscht war, dieses positive Frauenbild der Zeit, ne? Diese Kämpferin, die starke, die vorangeht und da was Tolles
Ja.
macht, auch hat sie jetzt nicht so irgendwas geschaffen. Es war vielmehr, dass sie immer schon weiter gedacht hat, als andere zum Beispiel. Also sie hat sich wirklich Gedanken gemacht um diese Rechenmaschine, die aber
Ja.
ja jemand anders gebaut hat. Und sie hat einfach nur diese Funktionsweise und was damit alles möglich wäre, sehr, sehr früh erkannt und hat eine Art erstes Computerprogramm geschrieben, 150 Jahre bevor es überhaupt Computer gab.
Ja. Toll. Aber der Auftrag war sicherlich auch Sympathieträger, die Person als Sympathieträger darzustellen, was bei ihrem Lebensweg dann sicherlich nicht so ganz einfach war.
Ja, deswegen
Ja.
fand ich es auch schön, dass man mir so weit freie Hand gelassen hat, dass ich eben auch Fiktives mit reinbauen durfte, zum Beispiel eine
Ja.
fiktive Liebesgeschichte.
Ja. Das ist wieder die schöne Seite. Aber okay, lass uns mal zum Schreiben an sich kommen, weil du bist berufstätig, du hast eine Familie, die Aufmerksamkeit natürlich braucht und die nicht vernachlässigt werden soll. Wann nimmst du dir die Zeit zum Schreiben? Wie schreibst du?
Ich habe da mittlerweile wirklich sehr viel Disziplin entwickelt, weil mein Zeitfenster für das Schreiben sehr klein ist. Also ich habe meinen Job, der liegt auf 2 festen Tagen, das ist schon mal ganz gut. Ich habe aber noch Stunden übrig bei einer halben Stelle, die ich dann ja, flexibel einsetzbar bin, sage ich mal, für die Redaktion. Das heißt, da kommen Termine, da kommen auch Auftragsarbeiten, recherchiere mal, telefoniere mal. Und die Kinder sind eben bis mittags in der Schule. Das heißt, ich versuche, diese Fenster immer sehr, sehr konsequent zu nutzen, wenn ich am Schreiben bin. Dass ich dann auch wirklich mir schon am Vorabend was eingekauft habe, was dann mittags nur schnell in der Pfanne landet. Und sobald die Kinder aus dem Haus sind, gehe ich hoch, setze mich hin und fange an. Und
Das heißt, du bist auch der Typ, der nicht darauf wartet, bis die Muse ihn küsst, sie küsst, sondern du setzt dich hin und schreibst. Ja, das ist etwas. Brauchst du dafür Ruhe, oder kannst du überall schreiben?
brauche, glaube ich, so eine gewisse gleichbleibende Routine. Das heißt, ich habe hier oben mein kleines Eckchen mir eingerichtet unterm Dach. Da sitze ich mit meinem Rechner. Ich habe bei jedem Buch eine neue Playlist, die mich so ein bisschen inspiriert. Die läuft im Hintergrund, oft Instrumentalstücke. Und damit habe ich aber so eine gleichbleibende Geräuschkulisse, damit mich eben drumherum nicht zu viel ablenkt.
Ja.
Und ja, das und dann noch eine große Tasse Tee dabei.
Aber du hörst Musik tatsächlich. Das ist auch etwas, was nicht so oft angetroffen wird. Viele brauchen Ruhe. Viele Kolleginnen und Kollegen, das habe ich jetzt schon oft gehört, dass jemand Musik dabei hört, finde ich schon interessant und toll. Also das lenkt dich nicht ab, sondern es ist ein Hintergrund, der dich beruhigt oder auch inspiriert auch.
Ja, schon. Also ich arbeite ja derzeit an einer historischen Romantrilogie für Goldman. Und da habe ich natürlich auch mir Musik ausgesucht, die so ein bisschen vielleicht passt zur Zeit oder ne, die mich
Ja.
dann eben auch inspiriert in diese Richtung.
Historisch, inwieweit in die Vergangenheit?
Der Roman wird 1892 beginnen. Zieht sich dann natürlich, ne, bis in den Ersten
Ja.
Weltkrieg rein. Meine Protagonisten werden da einiges durchlaufen. Die starten 1892 von Deutschland aus. Es sind vier Protagonisten, diesmal zwei Männer, zwei Frauen. Das ist das Cholera-Jahr. Hamburg war damals sehr geplagt von der Cholera. Und die brechen auf in die neue Welt, in New York. Und
Ja.
der eine geht nach Alaska weiter und hat da auch Glück mit einem Goldfund. Und kehrt zurück nach New York, kauft eine runtergekommene Zeitung und möchte sich auf dem Markt behaupten. Ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen auskennst. Hearst und Pulitzer
Ja.
haben ja damals da einen riesengroßen Zeitungskrieg geführt. Und ich werde meinen Simon Broder, wie er heißt, der sich dann eben als Dritter versucht, in diesen Markt reinzudrängen und da mitzukämpfen. Und er trifft natürlich auf die drei anderen dann wieder.
Dann stellt sich die nächste Frage eigentlich auch automatisch. Bist du jemand, der sehr weit im Voraus konzipiert und sich an Pläne hält, oder schreibst du auch drauf los? Bei einer Trilogie, einer geplanten Trilogie, stelle ich mir es so vor, dass man doch sehr diszipliniert sich an einen Rahmen halten muss, oder?
Ja, also es ist ja sowieso, sobald du mit einem Verlag fest zusammenarbeitest, läuft das ja eh nicht mehr so wie ne, als am Anfang, wo ich mir einfach meine
Ja.
Gedanken gemacht habe und drauf losgeschrieben habe, sondern ich gebe ja ein Exposé ab, auf dessen Basis ich ein Angebot bekomme und dann setze ich das um für den Verlag. Und da hast du natürlich dir deinen Rahmen schon selber gesetzt, aber ich merke dann schon auch, dass ich innerhalb meines Exposés oder meines Rahmens dann mich auch oft wegbewege, weil einfach beim Schreibprozess Nebenfiguren eine größere Rolle aufspielen oder ne, wo man denkt, Mensch, das ist ein Handlungsstrang, den musst du jetzt ausbauen, der ist doch
Ja.
wichtiger. Dadurch hat sich jetzt auch beim ersten, der erste Teil ist schon geschrieben. Da haben sich jetzt ein paar Sachen auch in den zweiten Teil verlagert, weil einfach das zu viel sonst gewesen
Ja,
wäre. Ne?
ja. Eine Trilogie, das ist ja schon ein gewaltiger Umfang, über so viele Jahre auch eine Entwicklung aufzuzeigen. Alle Achtung. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Du hast Germanistik und Anglistik studiert. Inwiefern war das förderlich für deine Schreibentwicklung? Also als du angefangen hast, deinen ersten Roman zu schreiben, ist das, also ich bin inzwischen der Meinung, man muss nicht Germanistik studiert haben, um ein gutes Buch zu schreiben. Aber wie weit hilft das?
Ja, also ich denke, es ist schon, es war zumindest für meinen Job eine Voraussetzung. Du brauchst als
Das,
Journalist ein
ja.
abgeschlossenes Studium, um eine Redakteursstelle zu bekommen. Und es hat natürlich schon auch geholfen, dass ich gerade ausschreiben kann. Das
Ja.
lernt man ja nun auch im Studium. Du hast da ja deine sprachwissenschaftlichen Kurse und das hat schon geholfen. Aber richtig, richtig Korrektur lesen, Recherche und sowas, das, also da hat mir der Job eigentlich, glaube ich, viel mehr gebracht als das Studium.
Auch für das Bücherschreiben.
Ja, auch dieses sich hinsetzen und einfach schreiben. Also ich kann mir das ja auch gar nicht leisten zu warten, bis mir da ein Gedankenblitz kommt. Am nächsten Tag hätten wir ein Loch in der Zeitung. Also muss ich irgendwas schreiben. Und ich habe auch nie den Anspruch, dass es direkt perfekt sein muss. Also ich setze mich hin und dann lasse ich es fließen und dann überarbeite ich dann lieber hinterher.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dieser Drang zum sofortigen Perfektionismus. Der ist bei dir zum Glück dann von Anfang an nicht da gewesen, aber ich merke das immer wieder, dass Schreibanfänger glauben, sie müssten gleich perfekt sein und sich damit selbst in ein Korsett zwängen, anstatt einfach mal drauf loszuschreiben und dann hinterher korrigieren. Wie oft korrigierst du?
Oh, das willst du manchmal gar nicht wissen.
Ja, doch, ich weiß es von mir selbst. Also von daher.
Ja, also es wird natürlich besser mit jedem Buch, was man mehr schreibt, ja, weil du hast eine gewisse Routine und man weiß zum, also ich neige dazu, so Worte zu überstrapazieren. Ich habe so ein paar Lieblingsadjektive, die
Ja.
baue ich unheimlich gern rein oder Ausdrücke, die ich da gerne mit in meine Sätze bastle. Und dann hat man natürlich schnell das Problem, dass man auf 400 Seiten dann 30 Mal die Person entschlossen handeln lässt oder dass
Ja,
irgendwas
ja.
zerfasert ist oder das sind so ne, Worte, wo ich immer
Ja,
selber
ja.
drüber stolpere. Das sind so Anfängerfehler, die man dann vielleicht nicht mehr macht, wenn man mehrere Bücher schon geschrieben hat und einfach weiß, worauf man bei sich selbst achten muss. Und es war jetzt sehr spannend, mein allererstes Buch zu überarbeiten, weil das lag ja seit 2016 in der Schublade. Und da hat es nur, dass ich es an den Verlag schicken konnte mit einem guten Gefühl. Wir sind also jetzt noch gar nicht richtig im Lektorat. Nur dafür habe ich 7 Durchgänge gebraucht.
Das ist beachtlich. Aber nicht unnormal, wie ich meine. Es ist nicht unnormal. Ich glaube, ich gebe dir dahingehend recht, dass man, je mehr man schreibt, umso eher einem direkt bei der Wortwahl auffällt, hallo, das hast du erst eine halbe Seite vorher so ähnlich formuliert, da wird Routine draus. Aber nichtsdestotrotz, also 5 Durchgänge mindestens habe ich selbst und stelle immer wieder fest, mein Gott, was hast du da geschrieben? Was hast du dir dabei gedacht? Also das ist schon eine Sache. Benutzt du dazu auch ein professionelles Programm oder machst du das ohne ganz normal, schreibst mit Word?
Ich schreibe ganz normal mit Word. Ich habe mein Exposé und ich schreibe danach runter. Also ich habe, ne, ich kenne auch Kolleginnen, die haben wirklich ganz, ganz ausgefeilte Plots dann schon da stehen, wo wirklich jede Szene schon vordefiniert ist. Die plotten wirklich sehr, sehr detailliert. Das bin ich nicht. Ich muss es fließen lassen, weil ich das Gefühl habe, ich sperre meine Geschichte sonst ein. Also ich habe das wirklich, dass dann ein Film anläuft und ich gucke zu und schreibe mit, was da passiert, so ungefähr.
Das ist eine ganz interessante Formulierung. Die habe ich schon oft gehört, weil mir geht es genauso. Und wenn Schreibanfänger mich fragen, wie kriege ich eine schöne Szene hin, dann sage ich eigentlich auch immer, stellt euch vor eine Handlung im Kopf, macht die Augen zu und denkt euch, wie sie agieren und das schreibt ihr einfach auf. Das ist eigentlich leicht gesagt, aber es kommt mir immer wieder so ein bisschen vor wie der Bildhauer, der gefragt wird, wie er die schöne Frau aus dem Marmorblock und er sagt, ich hau alles weg, was nicht nach schöner Frau aussieht. Also von daher, es hat schon viel Ähnlichkeit. Hast du Kontakte zu Schreibanfängern? Wirst du gefragt, wie soll ich an eine Sache herangehen? Oder
Ja, auf Lesungen kommen schon auch öfter mal, ne, Leute und sagen so, ja, ich habe ja auch, ne, eine Idee oder ich würde gern schreiben und so. Oder was ich auch mache, ich mache hier bei uns an der Schule immer mit beim Berufsbildungstag. Da erzähle ich dann vom Schreiben, Leben, ne, da, also aus dem Alltag als Journalistin und Buchautorin. Da ist der verstärkte Teil des Interesses bei den Schülern durchaus auf dem Buchschreiben auch. Und ja, dann kann man wirklich auch immer nur wieder den Rat geben, hinsetzen, machen. Also gar nicht so lange drüber nachdenken, sondern einfach mal schreiben, einfach mal gucken.
Gibt es viele Schülerinnen und Schüler, die planen oder sich das gut vorstellen können, ein Buch zu schreiben?
Ja, also ich habe es jetzt bis jetzt zweimal angeboten. Dieses Jahr wird es das dritte Mal sein, aber es ist immer gut besucht. Also.
Das ist interessant, weil ich frage tatsächlich aus persönlichem Interesse. Ich habe dieses Jahr meine erste Schullesung. Das heißt, Schullesung in dem Sinne, dass die Schüler ein Buch von mir lesen müssen.
Ja,
Und
spannend.
ich dann mit Ihnen darüber mich unterhalte. Und ich bin wirklich noch ganz unsicher, wie das angenommen wird. Ob es da Interesse überhaupt gibt von jungen Menschen, die 15, 16 sind, zu schreiben. Weil man hat immer den Eindruck, die Jugend liest gar nicht mehr. Aber du hast andere Erfahrungen gemacht.
Ja, also ich meine, das wird vielleicht auf einen gewissen Prozentsatz zutreffen, genau wie es damals in unserer Jugend auch schon auf einen gewissen Prozentsatz zugetroffen hat. Es gibt genau wie damals auch einen Teil, die das sich vorstellen können, die sogar auch schon geschrieben haben. Also da war also auch ein Mädchen, die gesagt hat, sie hat schon, weiß ich nicht, so und so viele Seiten geschrieben und überlegt jetzt, was sie damit machen soll und so. Also das gibt es durchaus. Und das Interesse, denke ich, an Büchern ist auch ungebrochen. Also ich weiß zwar nicht, ob mein Buch
Wir
jetzt zum
hoffen es.
Beispiel was für Schüler wäre, aber
Das ist immer
ich finde es, ja,
schwierig zu
ne?
beurteilen. Was lesen Jugendliche überhaupt, wenn sie also in einem Alter sind, wo sie für Kinderbücher zu alt sind, aber für Erwachsenenromane, ich weiß nicht, in welchem Alter das anfängt, dass Jugendliche auch Erwachsenenromane vielleicht lesen.
Ja gut, es gibt ja da diese New and Young Adult Schiene, die genau diese Lücke füllt und sehr erfolgreich füllt. Die verkaufen ja Bücher wie geschnitten Brot, die Autorinnen, die sich in dem Segment bewegen. Wobei es auch, ich würde sagen, zu 95 90% weibliches Publikum bedient. Ne?
Das denke ich auch, ja. Das denke ich auch. Aber okay, gibt es etwas, was du Menschen, nicht nur Jungen, auch Älteren empfehlen könntest, wenn sie sich, außer es einfach mal machen, aber wenn sie sich fortbilden wollen beim Schreiben, wenn sie sich dazu entschlossen haben, ja, ich möchte ein Buch schreiben und fangen sogar schon an, da werden sicherlich viele Fehler am Anfang gemacht. Was würdest du ihnen raten, als erstes zusätzlich zum Schreiben zu tun?
Also ich glaube, ich würde raten, dass man sich als erstes mal überlegt, was möchte ich eigentlich? Möchte ich jetzt vielleicht einfach nur mal meine Geschichte für die Familie aufschreiben oder für den Freundeskreis? Möchte ich wirklich an die Welt treten mit meinem Buch? Ja, stehe ich dahinter? Kann ich auch mit der Kritik umgehen, wenn dann Lieschen Müller auch das liest und mir dann irgendwann vielleicht gegenüber sitzt? Also das sollte man sich als erstes, denke ich, überlegen. Und dann sind die Schritte auch andere. Wenn ich nur für mich schreibe, dann bin ich ja viel freier. Dann hat das ja eher was von Tagebuch führen. Wenn ich sage, ich möchte wirklich ein Buch schreiben, was nach außen gehen soll, was Leser finden soll, dann kommt der nächste Schritt. Möchte ich Self-Publisher sein? Möchte ich mir einen Verlag suchen? Und da hangelt man sich, denke ich, immer am besten so von Schritt zu Schritt weiter. So habe ich es auch gemacht. Also ja. Ich habe erst das Buch geschrieben, aber habe mir dann überlegt, das ist zu schade für die Schublade, mich dann informiert und festgestellt, okay, die großen Verlage haben nicht auf mich gewartet. Ja. Ich brauche einen Agenten, wenn ich einen großen Verlag will. Ich wollte kein Self-Publishing machen. Das stand sehr früh fest, weil ich einfach niemand bin, der so einzelkämpfermäßig unterwegs ist und der vom Marketing über Vertrieb, über Covergestaltung da alles selber rocken möchte. Deswegen war klar, ich brauche einen Verlag, ich möchte einen Verlag und dann habe ich mir diesen Weg ausgesucht, dass ich mir erst einen Agenten gesucht habe. Aber es war natürlich auch nicht so, dass ich, ne, wie gesagt, mit dem ersten Buch angekommen bin und dann alles lief. Weil das erste Buch hat in der Schublade gelegen, das zweite habe ich selber untergebracht bei einem kleineren Verlag. Und erst mit dem dritten Anlauf habe ich eine Agentur gefunden und dann auch meinen Verlag Goldmann.
Wunderbarer Werdegang. Aber was hältst du von Schreibratgebern oder Kursen?
Ich habe keine besucht, deswegen kann ich es jetzt nicht sagen.
Ja,
und dann, mir fehlt dann tatsächlich neben allem auch die Zeit, um mich selber in einen Schreibratgeber zu vertiefen. Es gibt da bestimmt gute. Und ich glaube auch, genau wie es im Leben Leute gibt, die Selbsthilfebücher verschlingen und denen das wirklich was bringt, da gehöre ich auch nicht zu. Ne? Es gibt Leute, die können da sehr, sehr gut mit so einem schriftlichen Ratgeber arbeiten und sich da was rausziehen. Und andere, glaube ich, versuchen es vielleicht besser frei oder aus dem Bauch raus. Ne?
Du bist natürlich eigentlich die falsche Person, das zu fragen, weil du nicht autodidaktisch dich dem Schreiben genähert hast, sondern du hast ja erstmal was studiert, was mit dem Schreiben zu tun hat. Und da ist der Lebensweg oder der Schreibweg, der vorgezeichnet ist, schon ein anderer. Aber auf jeden Fall eins nehme ich mit, und das ist das, was wir auch immer wieder allen sagen, erstmal anfangen.
Ja.
Und nicht zu lange warten mit dem Anfang.
Ja, und auch nicht so, also man ist manchmal erstaunt, wie viel man doch in relativ kurzer Zeit schaffen kann. Jetzt habe ich natürlich den Vorteil, dass ich sehr schnell schreiben kann, auch durch den Beruf. Aber das hat mich damals so motiviert, dass ich irgendwie nach 10 Tagen da schon fast 100 Seiten hatte.
Ja.
Und gedacht habe, meine Güte, das läuft ja gut.
Ja, nein, das ist aber auch... Man sieht ja die Entstehung eines Werks, und damit ist es wie handwerkliches Arbeiten. Ich merke, wie etwas entsteht, und ich kann es mir anschauen und kann sagen, oh, erstaunlich, der Tisch steht schon auf 4 Beinen, jetzt müssen wir noch die Feinheiten machen. Also von daher ist das eine sehr befriedigende Art zu arbeiten, dass man ein Werk im Entstehen verfolgen kann. Wann können wir damit rechnen, dass das nächste Buch kommt?
Also dieses Jahr wird erstmal eben, wie gesagt, mein allererstes Buch erscheinen. Es hat auch schon den Titel bekommen vom Verlag. Es wird die Sonntagsschwestern heißen. Ist diesmal ein bisschen anders als die zwei Vorgänger. Die hatten ja jeweils noch eine historische Ebene dabei. Das gibt es hier in dem Sinne nicht. Es geht um 3 Schwestern. Die auseinandergedriftet sind und eigentlich nicht mehr viele Verbindungspunkte haben. Und dann erkrankt die Älteste schwer und sie müssen sich alle zusammenraufen, um da gemeinsam durchzukommen.
Schön. Es ist wieder das Genre anspruchsvoller Frauenroman.
Ja.
Okay, Du bleibst deinem Metier treu und das ist auch gut so.
Treu, genau.
Ja.
Das wird im Oktober erscheinen bei Goldmann auch und die Trilogie ist dann für 24 geplant, wo ich jetzt gerade dran schreibe.
Wunderbar. Also wir dürfen uns noch auf einiges gefasst machen von dir und ich drücke dir auf jeden Fall ganz feste die Daumen, dass alles so positiv sich weiterentwickelt, wie das bisher der Fall war. Und in diesem Sinne muss ich sagen, mach weiter so und wir werden sicherlich noch viel von dir hören.
Danke dir.
Ja, vielen, vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Ich hoffe, dass wir auch ein paar Männer erreicht haben, die vielleicht mal gewillt sind, in so einen Roman hineinzuschauen. Ich war erstaunt. Ich habe in den letzten Wochen mit alleine zwei männlichen Autoren gesprochen, die mir zugestanden haben, eingestanden haben, dass sie wie ich auch ab und zu Rosamunde Pilcher schauen im Fernsehen. Und ich war angenehm überrascht, dass ich nicht der Einzige bin, der sowas auch mal gerne sieht. Und von daher lohnt es sich vielleicht auch mal, einen anspruchsvollen Frauenroman als Mann zu lesen.
Definitiv.
Ja.
Aber kennst du, zum Abschluss kann ich noch die schöne Geschichte mit dem einen männlichen Besucher meiner ersten Lesung in Koblenz erzählen. Habe ich die dir schon mal erzählt?
Unbedingt. Ich weiß es nicht, aber unbedingt.
Ich hatte meine erste Lesung in der Stadtbibliothek in Koblenz und es waren ja 99% Frauen. Ein Mann saß da. Ich hatte mich schon ein bisschen gewundert, weil er auch nicht in Begleitung gekommen war. Und ich habe angefangen zu lesen. Wir haben eine kleine Pause gemacht und der Mann stand irgendwann auf und hat gefragt, ob das nicht die Infoveranstaltung der Fleischerei-Innung
Nein,
wäre.
nicht wirklich. Das ist nicht schlecht. Das ist
Oder?
wirklich nicht schlecht.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
Nee, ist er dennoch geblieben?
Nein, er ist dann gegangen.
Ist das egal? Du hättest vielleicht ja sagen sollen und sagen, der Schlachterteil kommt gleich.
Gleich, genau. Ich erzähle noch was über Schnitzel. Bleiben Sie
Ja.
sitzen.
Wunderbar. Nein. Sonja, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir haben
Dir auch.
viel Interessantes erfahren. Und als letztes noch an unsere Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt. Bitte bleibt uns gewogen, bleibt vor allem gesund. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wie in diesem Podcast wiederhören. Bis dann, alles Gute und tschüss.
Tschüss.